und zu Hause. Wunderbar, wir sind im Ferienmodus, wie man so schön modern sagt. Und alle hoffentlich gut ausgeruht und fröhlichen Herzens. Auch wenn wir vielleicht uns etwas begrenzt fühlen. Ist es jemandem von euch heute Morgen so gegangen? Hast du dich irgendwo begrenzt gefühlt, beengt gefühlt, vielleicht sogar dich über dich selbst geärgert? Ach, den Brief hätte ich doch noch gestern eigentlich schreiben sollen. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Und ich hätte noch diesen und jenen Anruf tätigen müssen. Ach, und der wartet doch auch noch auf mich. Und dann, die Spülmaschine ist noch nicht ausgeräumt. Ach, wie konnte ich das vergessen? Wie oft ärgern wir uns über uns selbst, über die Grenzen, an die wir stoßen. Und die Grenzen, die wir bei uns selbst entdecken, sind ja manchmal etwas ärgerlicher als das, was andere bei uns feststellen und vielleicht auch monieren und uns auch entgegenhalten. Da können wir vielleicht immer noch mit einer Entschuldigung herhalten, aber bei uns selbst ist das Gewissen natürlich dann der Maßstab und oft geben wir zu, ja, da habe ich tatsächlich versagt. Schade, dass das so passiert ist. Aber so sind wir Menschen nun mal und wir haben eben durch das, was wir aus Gottes Wort gehört haben und auch gerade durch das wunderbare Gebet von Jan und Mila, hoffentlich schon einen Hoffnungsschimmer, dass wir bei aller Begrenzung auch beschenkt sind. Möchte ich nochmal fragen, gab es heute Morgen irgendwo einen Anlass, sich zu freuen, weil das wie ein Geschenk dir überreicht wurde. Ich nehme an, der Valentin hier unten in unserer zweiten Reihe, er fühlt sich beschenkt, weil er bei Oma Brigitte an diesem Wochenende ist. Valentin, habe ich recht? Ich glaube ja, ne? Jan und Mila freuen sich, dass erst die zweite Ferienwoche beginnt. Man kann auch so viel anfangen mit den Ferien. Vielleicht freuen sich auch Erwachsene auf den Beginn des Urlaubs oder auf ein Wochenende oder einige Tage bei Oma und Opa und so weiter und so weiter. Oder das Frühstücksei war heute Morgen besonders gut. Oder die Brötchen besonders frisch. Wir wurden beschenkt. Ihr Lieben, wisst ihr, wie ich auf dieses Thema gekommen bin? Sigrid hat das eben schon angedeutet, das war eine Urlaubserfahrung. Petra und ich, wir waren teilweise auch mit Philipp und seiner Familie, wir waren im Juni unterwegs, in der Vorsaison. Und ich hatte immer noch im Herzen und im Kopf die Predigten von Felix über das Thema, dass wir Gottes Ebenbild sind. Er hatte ja über 1. Mose gepredigt. Wir sind Gottes Ebenbild, geschaffen nach seinem Bild. Wenn man an einen wunderbaren Urlaubsort fährt, wird man ja besonders an die Schönheiten der Schöpfung erinnert. Wenn man in der Bergwelt unterwegs ist, dann ist man dankbar für die Schönheiten der Schöpfung, für ein gutes Essen nach bajuwarischem Stil, nicht nur wie die Westerwälder und Siegerländer. Man freut sich über ein tolles Schwimmbad, wunderbar, Hochgefühl. Und trotzdem wurden wir plötzlich auch erinnert, dass das Ebenbild, Gottes Ebenbild, eben auch manchmal begrenzt ist. Eben weil wir zwar von Gott geschaffen sind, aber wir sind mit Fehlern behaftet, worüber wir uns, wie ich eben sagte, manchmal ja auch ärgern. Und jetzt muss ich euch etwas Wunderbares erzählen und gleich hat der Matthias ein schönes Video dazu. Eines Tages, wir hatten wunderschönes Wetter, sind wir unterwegs, wir wandern und plötzlich vor uns auf dem Weg eine Raupe, eine schwarze Raupe. Am ganzen Körper, man sieht es, hochstehende Haare. Und schaut mal, wie wunderbar, ist natürlich nicht dieselbe Raupe, aber schaut mal, wie wunderbar sich eine Raupe auch über unebenen Boden bewegt. Scheinbar, nein, nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich mühelos, weil sie so geschaffen ist, dass sie ohne nachzudenken, sich auch über unwegsames Gelände bewegt. Wunderbar. Das Tier, das wir sahen, war ungefähr 10 Zentimeter lang. Wir blieben natürlich stehen, um das Tier nicht zu verletzen, nicht zu beeinträchtigen. Herrlich, so ein Geschöpf. Könnte man sich so mühelos bewegen? Was investieren wir alles in unsere Bewegung? Viele joggen, viele sind im Fitnessstudio, viele fahren Rad, schwimmen, bewegen sich. Ich bemühe mich auch, wenn auch begrenzt und dann aber auch beschenkt. Ich gebe es zu. Und dann, ihr Lieben, einen Tag später, wir hatten ja eine Wanderung gemacht. Und wenn man als Senior eine Wanderung macht, braucht man einen Tag Ruhe. Ruhetag in einem Schwimmbad, an einem See, den wir sehr lieben. Und dann sehen wir plötzlich, dass ein Teil der Liegewiese reserviert war für etwa 50 Leute, die von einer Firma dort einen Tag der Begegnung und der Selbsterfahrung hatten. Das gibt es ja, dass Firmen oder Gruppen oder natürlich auch Gemeinden irgendwo eine Freizeit oder einen Tag der Begegnung einrichten, um sich neu auch auf die Ziele der Firma zu besinnen, um sich selber besser kennenzulernen, um Geschicklichkeit zu üben, Teamgeist einzuüben und zu vertiefen. Und diese etwa 50 Leute, also auf einem Teil der Liegewiese, wir konnten sie beobachten, sie mussten in unserer Nähe separat in kleinen Gruppen ein Geschicklichkeitsspiel üben. Sie mussten sich als Teamgeist auch erweisen, aufeinander hören, auf ein Kommando hören und möglichst geschicklich und geschickt sich verhalten. Matthias wird uns einmal zeigen, wenn auch jetzt kein Video, wie so etwas aussieht. Wir sehen nur 4 Personen. In dieser Gruppe, dieser Firma, waren etwa 8 Leute hintereinander auf einem Sommerski postiert und sie mussten versuchen, gemeinsam diesen Doppelski auf dem Rasen dieser Liegewiese nach vorne zu bewegen. Vielleicht habt ihr in einem anderen Zusammenhang einmal versucht, mit 7 oder 8 anderen Leuten auf einem Sommerski über eine Wiese euch nach vorne zu bewegen. Könnt ihr euch vorstellen, was für dynamische Prozesse in Gang gesetzt werden, wenn plötzlich 8 Leute das Kommando bekommen, stellt euch jetzt hintereinander auf diese Sommerski und versucht, möglichst schnell in etwa 10 Metern ein Ziel zu erreichen. Ihr könnt euch natürlich auch denken, was für ein Gelächter in manchen Gruppen dann auch losgetreten wurde. Aber viele Gedanken wurden dann natürlich auch im Herzen und im Kopf bewegt. Wie kriegen wir das hin? Und zum Glück gab es natürlich auch Gruppen, die das wunderbar meisterten. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie auf das Kommando des Vordermannes hörten, der natürlich im rhythmischen Abstand sagen musste, jetzt rechts und dann links und so weiter. Einige haben es besser, andere weniger geschafft. Könnt ihr euch erinnern an den wunderbaren Refrain, den Mila eben in diesem schönen Gebet gelesen hat? Herr, stelle meinen Fuß auf weiten Raum. Ich möchte, dass mein Fuß auf weitem Raum steht. Die Leute, die auf diesem Sommerski standen, wären gerne mit ihren Füßen nach rechts und links ausgewichen, aber sie durften es nicht. Sie mussten auf diesem schmalen Sommerski bleiben und sie mussten sich genau in dem Rhythmus von Vorder- und Hintermann nach vorne bewegen, der ihnen vorgegeben war. Einige wären gerne ausgebrochen in die Weite der Liegewiese, aber sie mussten draufbleiben. Ein interessantes Bild der Begrenzung. Ich musste, als wir das natürlich auch mit großem Vergnügen beobachteten, wie unterschiedlich sich diese Gruppen auf dem Sommerski mehr oder weniger schnell nach vorne bewegten, ich musste an das Bild vom Vortag denken, wie mühelos eine Raupe, die mit viel mehr Gliedern ausgestattet ist als 8 oder 9, sich ohne nachzudenken, ohne ein Kommando nach vorne bewegt, weil sie als Teil der Schöpfung genau diese Aufgabe hat. Und wir Menschen sind an diesem Punkt wahnsinnig begrenzt. Natürlich haben wir auch unsere Vorzüge, das ist klar. Aber wenn man sich an einem solchen Punkt mit einem einfachen, relativ einfachen Lebewesen vergleicht und sagt, an dem Punkt bin ich heillos im Abseits, heillos im Nachteil, dann denkt man darüber nach, was ist tatsächlich mit uns als Ebenbildern Gottes los? Wo haben wir unsere Begrenzungen und wo sind wir beschenkt und wie kommen wir damit klar? Natürlich sind wir nicht angewiesen darauf, völlig pessimistisch zu sein und zu sagen, auch wir können ja nur recht wenig, wenn wir uns schon mit einer einfachen Raupe vergleichen müssen, die viel einfacher und viel müheloser als wir uns nach vorne bewegt. Bernd hat uns am vergangenen Sonntag deutlich gemacht, dass es schon auch anspruchsvolle Möglichkeiten gibt, unseres Denkens, unserer Planung. Bernd hat davon gesprochen, dass wir über Werte nachdenken können, dass wir über Ziele nachdenken können und dass wir unsere Zukunft planen können. Das ist anspruchsvoll. Und wer das kann, fühlt sich beschenkt und wer das auch einhalten kann. Aber wie oft, und jetzt komme ich wieder zu meinem Thema, wie oft müssen wir feststellen, dass wir eben auch in diesem Bereich begrenzt sind? Kann ich wirklich ein Ziel erreichen, das ich mir vorgenommen habe? Kann ich die Werte, die mir eigentlich wichtig sind, kann ich die durchhalten? Gibt es das, was ich mir vielleicht am letzten Silvester vorgenommen habe fürs kommende Jahr, gibt es das noch in meinem Leben als Wert, als Ziel, als Zukunftsplanung und so weiter und so weiter? So sind wir Menschen. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wir brauchen nicht bei uns stehen zu bleiben. Das, was wir aus einem Urlaubserlebnis lernen können, kann uns weiterführen zu einem zweiten Punkt, nämlich zu dem, was wir über Jesus, unseren Herrn, lernen können. Mir fiel, als ich darüber nachdachte, über diese eigenartige Spannung zwischen dieser Leichtigkeit der Raupe und der Schwerfälligkeit eines nach vorne bewegten Sommerskis von 8, 9 Leuten, da fiel mir eine Stelle aus dem Hebräerbrief ein, die ich gerne vorlesen möchte, jetzt zum zweiten Punkt, was wir über Jesus lernen können. Matthias wird sie uns projizieren. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Aus Hebräer 9, zunächst Vers 24 bis 26. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Laufe seines Lebens, Jahr für Jahr von Neuem. Und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Und dann aus Kapitel 10, Vers 11 bis 14. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten, und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Hand gesetzt, an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Vielen Dank, herzlichen Dank. Genau. Was können wir über Jesus lernen? Ihr habt vielleicht gemerkt, der Schreiber des Hebräerbriefes gibt einen Einblick in die alttestamentliche Opferpraxis. Wir kennen das eigentlich alle aus der Sonntagsschule, aus der Jungscha oder aus der Bibelstunde, dass im Alten Testament am großen Versöhnungstag, also einmal im Jahr, der Hohepriester das Opfer für das ganze Volk, für das ganze Volk Israel darbringen muss. Einmal im Jahr, dafür aber Jahr für Jahr. Und in diesem Zusammenhang wird nun das größere Opfer unseres Herrn, das wir ja immer auch dann feiern, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, in Gegensatz gestellt, als Erweiterung. Man könnte sagen, Jesus ist der Überwinder der alttestamentlichen Vorschriften für das Sühnopfer. Christus, und das ist der eine Punkt, der uns deutlich wird, Christus ist mehr, höher als dieser alttestamentliche Hohepriester. Er ist bereits in der Gegenwart Gottes angekommen, nachdem er selber sich als Schuldopfer auch hat zur Verfügung stellen lassen von Gott, seinem Vater, ist er bereits in der Auferstehung und in der Himmelfahrt bei Gott angekommen. Und das Zweite, er hat ein Opfer dargebracht, was viel größer ist als das immer wieder zu wiederholende Opfer des Alten Testamentes. Und wenn wir ganz genau auf diese Textstelle achten, merken wir, dass wir von Jesus lernen können, wie eine Begrenzung aufgehoben wird, die alttestamentliche Begrenzung auf die Vorläufigkeit des Opfers, auf die Notwendigkeit, Jahr für Jahr ein Opfer darzubringen, auf die Notwendigkeit, das Volk selber vom Allerheiligsten fernzuhalten, macht deutlich, wie viel mehr das Opfer unseres Herrn am Kreuz von Golgatha wert ist. Die beiden Gedanken, die wir eben gesehen haben, er ist schon bei Gott angekommen und das Opfer ist viel mehr als das alttestamentliche, erwecken ja doch den Eindruck, dass von einem absoluten Erfolg, von einem Sieg die Rede ist. Die alttestamentliche Begrenzung und Vorläufigkeit ist überwunden. Vielleicht sind wir ein bisschen erstaunt, weil das ja scheinbar so vollmundig klingt, als wäre gar keine Begrenzung im Anblick unseres Herrn mehr zu sehen. Wir sind vielleicht erstaunt, obwohl von Opfer die Rede ist und von Leiden, hat der Text doch einen anderen Akzent. Offensichtlich geht es hier in diesen beiden Texten, die ich eben verlesen habe, nicht um den Passionsgedanken in erster Linie. Selbstverständlich, wer den Hebräerbrief kennt, weiß das, selbstverständlich kennt auch der Hebräerbrief das gesamte Spektrum der Aufgabe unseres Herrn, nämlich als Gottessohn und als Menschensohn für die Sünden dieser Welt zu sterben. Ich möchte ein Beispiel euch geben aus Hebräer 2, Vers 9. Da heißt es, wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Merkt ihr, das klingt ein bisschen anders. Da haben wir wieder die Begrenzung durch das Leiden und Sterben unseres Herrn. Ein typischer Passionstext. Vom Ziel der Sendung ist natürlich auch die Rede, Herrlichkeit und Ehre, aber eben auch von der Begrenzung als Gottesknecht, die beispielsweise vor allen Dingen in den prophetischen Texten bei Jesaja deutlich wird. Es gibt, wenn wir unseren Herrn anschauen, also eine eigenartige doppelte Sichtweise. Begrenzung und Erweiterung zugleich. Im Vergleich zur alttestamentlichen Opferpraxis ist Jesu Opfertod, wenn man so will, ein Fortschritt. Etwas unerhört Neues, eine ganz neue Qualität. Und zugleich, im Vergleich zu seiner Gottessohnschaft, ist sein Leiden, seine Erniedrigung eine von Gott gewollte Begrenzung. Eine Doppelung, die wir immer dann ja auch, ich möchte sagen, auch feiern, weil sie uns zugutekommt als Teil unserer Erlösung, die wir an Jesus glauben. Daraus folgt, und damit möchte ich zu einem dritten Punkt kommen, was wir von Jesus lernen können, daraus folgt vielleicht auch an uns die Einladung, auch für uns selbst einmal die Perspektive zu wechseln. Die Tatsachen, das macht uns dieser Text aus Hebräer deutlich, die Tatsachen bleiben, wie bei Jesus, aber wir bekommen eine neue Erkenntnis und vielleicht sogar eine neue Ermutigung. Es geht nicht darum, eine Schönfärberei zu betreiben, sondern einmal die Perspektive zu wechseln. Wir sind es ja gewohnt, von den Handlungen unseres Herrn und auch von seinen Aussagen her, auch immer wieder zu lernen für unser Leben. Vielleicht können wir auch lernen von der Art und Weise, wie Gottes Wort, wie die Bibel über unseren Herrn berichtet. Dass ein Perspektivwechsel möglich ist, dass wir eben auch über uns selber nicht nur die Begrenzungen im Blick haben, sondern das, was uns geschenkt wird, wenn wir auf unseren Herrn schauen. Dass wir nicht stehen bleiben bei den Engstellen unseres Lebens, auch nicht bei den Enttäuschungen unseres Lebens, sondern so auch über uns selber zu denken lernen, natürlich immer im Blick der Perspektive unseres Herrn, dass wir ermutigt werden, dass, wie wir eben gehört haben im Gebet, unsere Füße sich auf weiten Raum stellen und Begrenzungen sich öffnen hin zur Ermutigung und zur Erweiterung und zu neuen Perspektiven. Wichtig ist, ich habe das eben beim ersten Punkt schon gesagt, dass wir nicht nur bei uns selber stehen bleiben. Man könnte angesichts mancher Begrenzung verzweifeln. Man könnte sagen, wir sind nicht in der Lage, ein schreckliches Virus zu erkennen. Wir erkennen es nicht mit dem Mikroskop, nicht mit dem bloßen Auge. Wir sind auf Tests angewiesen. Und auch diese Tests betrachten wir oft kritisch. Aber wir sind darauf angewiesen. Wir brauchen sie. Sind notwendig. Wir können eine Atomstrahlung nicht nachempfinden mit unseren Sinnen. Und dennoch wissen wir, wie gefährlich sie ist. Viele andere Dinge kennen wir mit unserem Kopf, können sie aber nicht mit unseren Sinnen erfassen. Man warnt uns und das macht uns unsicher, begrenzt uns. Wir sind nicht so automatisch in eine Umwelt eingebunden wie eine Raupe oder wie eine Zecke oder ein anderes einfaches Tier. Unser Leben ist komplizierter. Da tut es gut, von uns wegzuschauen und einmal hinzuschauen. Und es ist gut, wenn wir ein Ziel haben. Und wir haben eben gemerkt, wenn wir auf Jesus schauen, ist es ein lohnendes Ziel, weil wir lernen, über ihn nachzudenken, seine Begrenzung als Sieg, als Triumph kennenzulernen, weil er bei Gott, dem Vater, schon ist und weil sein Leiden nicht das Letzte ist, sondern das Letzte, die Auferstehung und unsere Erlösung, die wir dadurch haben. Und deshalb wird uns etwas geschenkt. Wenn ihr euch nochmal diesen Text vergegenwärtigt, jeweils am Ende beider Stellen, ob das jetzt Hebräer 9 oder Hebräer 10 ist, jeweils am Ende beider Stellen wird deutlich, dass bei aller Perspektive auf unseren Herrn wir vorkommen. Es heißt, jetzt am Ende der Zeit werden wir durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde befreit. Und dann in diesem anderen Kapitel 10 am Ende, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Ich war erstaunt und dankbar dafür, dass bei all dieser positiven, man möchte fast sagen entgrenzten Perspektive auf unseren Herrn, wir als Gläubige am Ende jedes Textabschnitts vorkommen, als die Beschenkten, die er von der Sünde erlöst hat. Und wir wissen, Sünde ist ja eigentlich nur ein Sammelbegriff für viele Dinge, die uns Fesseln und Grenzen anlegen. Er hat uns erlöst von unserem Egoismus, von unserer Selbstbezogenheit, von Streitsucht, von Unzufriedenheit, von der Lieblosigkeit. Wie oft sind wir niedergeschlagen, weil wir merken, dass wir gerade auch im Bereich der Liebesfähigkeit ganz stark begrenzt sind, dass wir hilflos sind und wissen, wir müssten eigentlich uns mehr einsetzen und engagieren, aber wir sind begrenzt, oft auch mit vielen Entschuldigungen. Er hat uns erlöst von der Missachtung, vom Misstrauen voreinander und miteinander. Und nicht nur diese theologischen Geschenke werden uns gemacht, dadurch, dass wir von der Sünde erlöst sind und dass wir uns immer wieder auch durch die Vergebung von ihm neu hineinstellen lassen dürfen in diesen weiten Raum, den unsere Füße benötigen. Wenn wir das einmal weltlich säkular betrachten, dann wird auch jedes Geschenk, das wir bekommen von einem Menschen, nicht nur eine Geldzuwendung, sondern alles das, was uns an Wohltaten zuteil wird, es wird zu einer Aufwertung unserer Begrenzung. Wenn wir nie erschöpft und müde wären, wenn wir unbegrenzt kraftvoll wären, würden wir dann die großen Ferien so genießen können? Würden wir dann einen Urlaub genießen können? Wenn wir vollkommen wären mit unseren Begabungen, würden wir dann Gemeinschaft genießen können? Und damit sind wir ja eigentlich auch bei dem Thema, das bei der Gemeindefreizeit in Wölmersen, glaube ich, sehr wichtig war. Das Miteinander lebt ja gerade von der Anerkennung der Grenzen, die ich selber bei mir empfinde, und bei der Anerkennung der Begabung des anderen. Dadurch wird Gemeinschaft möglich. Und wenn ich das bedenke, dann ist das eine Aufwertung. Dann muss ich nicht mehr unzufrieden sein mit den Begrenzungen, die mich selber vielleicht manchmal unzufrieden machen. Nur dadurch entsteht Gemeinschaft, dass wir das anerkennen, dass wir einander brauchen. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein weiteres Bild zeigen. Wir haben über Urlaub nachgedacht, über diese eigenartige Spanne zwischen scheinbarer Mühelosigkeit eines einfachen Wesens und unserer Begrenzung, wenn wir etwas Ähnliches schaffen sollen. Wir haben uns in Hebräer 9 und 10 unseren Herrn angeschaut, dessen Leiden und Sterben nicht nur eine Begrenzung des Gottessohnes auf den Menschensohn war, sondern ein Sieg, ein Triumph, weil er bei Gott uns vertritt, unsere Schuldvergebung bewirkt hat und wir jederzeit zu ihm kommen dürfen, als zu dem, der uns bei Gott vertritt und bei dem wir gut aufgehoben sind, bei dem wir nicht vergessen sind. Unser Text hat uns gezeigt, wie jeweils am Ende wir erwähnt werden, wir kommen vor als Beschenkte, weil er uns von der Sünde grundsätzlich befreit hat und wir jederzeit seine Vergebung in Anspruch nehmen können. Dadurch dürfen wir lernen, auch uns selbst mit anderen Augen zu sehen. Wir dürfen uns hinwenden zu ihm und dürfen die Geschenke annehmen. Ich möchte euch zum Schluss, weil wir mit Urlaubserlebnissen begonnen haben, noch zwei Bilder zeigen. Matthias wird sie uns einblenden. Es ist schade, dass heute Morgen nicht Hermann und Helga unter uns sind. Hermann und Helga sind ja Spezialisten für Camping und für Urlaub im Wohnwagen. Wir hatten Gelegenheit, in unserem Urlaub einen Campingplatz etwas näher kennenzulernen und mir ist etwas aufgefallen, etwas Interessantes, was mir nie so in den Kopf gegangen ist. Ihr seht dieses eine Bild. Matthias, du hast noch ein zweites aus einer Perspektive, die uns das noch ein bisschen näher zeigt, genau. Ist euch das einmal aufgefallen, sofern ihr einmal bewusst einen Campingplatz besucht habt, dass die allermeisten Wohnwagen und Camper nicht nur alleine dort stehen, sondern ein Vorzelt haben, wie man hier deutlich erkennen kann. Das fiel uns auf dem Campingplatz, den wir bei unserem Urlaub etwas näher von einer Ferienwohnung aus kennenlernen konnten. So ein Wohnwagen ist ja auch eigentlich ganz schön begrenzt. Er ist nur für die vorgesehen, die dort auch wirklich wohnen. Man kann nicht eine sechsköpfige Gruppe von Gästen einladen. Dafür ist eigentlich kein Platz. Aber man kann diese Begrenzung erweitern, und das machen die allermeisten, vor allen Dingen die Dauercamper, mit großer Selbstverständlichkeit. Sie haben ein Vorzelt und manchmal vor diesem Vorzelt noch einen freien Platz. Und es ist erstaunlich, dass mit großer Selbstverständlichkeit man sich dort trifft. Wir haben Leute kennengelernt, die begeistert davon berichteten und sagten, wir sind seit 40 Jahren hier, weil wir uns jetzt mittlerweile gut kennen und hier treffen wir uns abends. Nicht im Wagen selbst, aber hier. Da trinkt man ein Bier zusammen, da wird gegrillt, da wird erzählt. Und es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass man genau da die Erweiterung, die Entgrenzung der eigenen Familie erlebt und die Gemeinschaft mit anderen hat. Etwas, was im Privathaus ja nicht so einfach möglich ist. Versucht mal in der Nachbarschaft auf Anhieb ein Straßenfest zu organisieren. Ist gar nicht so einfach. Aber auf einem Campingplatz ist das ganz einfach zu sagen, wir treffen uns hier auf diesem Platz vor unserem Wagen. Der Wagen ist tabu, weil zu wenig Platz ist. Ist ja klar, ist ja ein Camper oder ein Wohnwagen, wo nicht so viel Platz vorherrscht. Aber hier trifft man sich im Vorzelt. So ein einfaches Bild, wie Begrenzung überwunden wird und zu Gemeinschaft wird, zu einer Selbstverständlichkeit, die manchmal Jahrzehnte anhält. Ein wunderbares Bild. Hermann und Helga würden das vielleicht bestätigen, wenn sie wieder hier sind aus Griechenland, werden wir sie fragen, ob der Hansi recht hat. Ich möchte es ans Ende stellen, weil es auch ein Symbol ist, was uns vielleicht etwas zeigt über die Möglichkeit, Grenzen zu überwinden. Wir haben andere Möglichkeiten, das ist klar. Nicht jeder hat einen Wohnwagen und einen Camper, um das einmal auszuprobieren. Aber wir sind kreativ genug, um herauszufinden, wie wir mit der Hilfe unseres Herrn und im Blick auf unseren Herrn als dem Überwinder und dem Sieger von Golgatha es schaffen, Grenzen auch zu erkennen, anzuerkennen und auch zu überwinden, sodass neue Perspektiven entstehen, neue Horizonte. Gott schenke es uns. Amen.